Mein Name ist Olaf Müller. Ich leite seit 2007 den Kulturbetrieb der Stadt Aachen. Ich bin gelernter Buchhändler, habe Germanistik und vergleichende Literaturwissenschaft sowie deutsche Philologie studiert und bin seit 1996 bei der Stadtverwaltung Aachen. Der Kulturbetrieb besteht aus ungefähr 10 Geschäftsbereichen. Das heißt, alles abgesehen von Theater und Volkshochschule wird durch den Kulturbetrieb organisiert, betreut oder kooperiert mit uns. Zum Kulturbetrieb gehören die Aachener Museen, die Musikschule, die Stadtbibliothek, das Veranstaltungsmanagement, das Stadtarchiv, die Kunstvermittlung, der Kulturservice. Noch gehört auch das Depot dazu und wir betreuen auch die freie Szene, sind Ansprechpartner für Förderung. Persönlich bin ich allerdings auch noch Autor von Kriminalromanen. Insofern bin ich selbst ein bisschen künstlerisch nebenbei tätig. Also, zum einen war es eine Wellenbewegung. Es ist ja nicht so, als ob 2 Jahre Stillstand herrschten, sondern wir waren, wie viele Bürgerinnen und Bürger auch, geprägt von dem Auf und Ab der Corona-Schutzverordnungen, die uns immer wieder ereilten und die einmal etwas ermöglichten und dann wieder etwas verunmöglichten. Wenn ich zurückblicke, erinnere ich mich sehr gut an den Karneval 2010, als ich persönlich schon meine Vorbehalte hatte und die traten dann auch kurz nach Aschermittwoch 2020 ein. Und von da an ging es zunächst einmal bergab. Also wir mussten alles schließen, haben aber dann als eine der ersten Städte in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in der Musikschule die Digitalisierung extrem vorangetrieben, haben auch dann unter Beachtung der Corona-Schutzvorschriften die Bibliothek und auch die Museen wieder geöffnet. Das ging dann auch im Sommer 2020 einigermaßen gut, so wie im Sommer immer wieder eine Entspannung eintrat. Im Herbst wurde es dann schlimm, bis hin zur Komplettschließung. Wir hatten im Herbst 2020 eine große Dürer-Ausstellung geplant. Sie war Teil einer Trilogie, sie war auch das Zugpferd. Diese Dürer-Ausstellung haben wir dann schon im Vorfeld gecancelt und sie in den Sommer 2021 geschoben. Die beiden anderen Ausstellungen, einmal Karl V., der getaufte Kaiser, haben wir eröffnet. Nach 10 Tagen, also streichen sie im Grunde, wir mussten es nach 10 Tagen schließen, hatten eine wunderbare Ausstellung, ein wunderbarer Katalog ist entstanden, aber niemand konnte kommen. Die dritte Ausstellung war dann eine Ausstellung, die mit dem Titel Bon Voyage auch das Reisen aufgriff, Reisen als Thema. Stichwort Albrecht Dürer, der damals gereist ist, vor 500 Jahren. Und auch diese Ausstellung im Ludwig-Forum litt dann unter den Corona-Schutzvorschriften beziehungsweise fiel der Pandemie zum Opfer. Ich erwähne das, um aufzuzeigen, es war ein Auf und Ab und so ging es auch im Jahr 2021 dann weiter. Jetzt sind wir im Frühjahr 22, jetzt deutet sich an, dass es etwas besser wird. Die Ausstellung über Karl V., der gekaufte Kaiser, war mit einer wunderbaren Museumsarchitektur versehen. Die wurde dann am Ende der Laufzeit, ohne dass sie kaum besucht worden ist, sie ist kaum besucht worden, abgebaut. Ende. Auch bei Bon Voyage, auch da konnte kaum. Die haben wir noch mal ein wenig verlängert. Da konnten dann noch einige Leute sie besuchen, aber es war auch der Vorsicht der Besucher geschuldet, dass dort nicht so viele Menschen kamen. Die große Dürer-Ausstellung, die konnten wir am 17. Juli 2021 öffnen und sie durchlaufen lassen bis zum Oktober 2021. Aber aufgrund der Corona-Schutzverordnung konnten wir nicht so viele Besucher empfangen, wie wir sie gerne empfangen hätten. Sie war sehr erfolgreich. Sie stand unter der Schirmherrschaft auch des Bundespräsidenten. Ein toller Katalog ist da entstanden. Aber auch da haben wir nicht so viele Menschen ansprechen können. Was möchte ich sagen? Zum einen haben diese Corona hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Künstlerinnen und Künstler, auf die Besucherinnen und Besucher und natürlich auch auf die Kulturverwaltung gehabt. Das Theater musste natürlich auch schließen. Ich spreche jetzt nicht für das Theater. Das Theater ist nicht Teil des Kulturbetriebs, ist auch ein Eigenbetrieb. Aber der Kollege Generalintendant musste sein Haus auch schließen. Es gab Corona-Fälle im Ensemble. Es konnte nicht gespielt werden. Also das Theater hat eine ganz lange Durststrecke auch zurücklegen müssen. Es gab die Premiere von ein, zwei, drei tollen Stücken und auf einmal musste alles wieder zugemacht werden. Dann gab es die Möglichkeit, im Jahr 2021 mit einer verringerten Platzzahl zu arbeiten. Sehr viel Fragmentarisches, sehr viele Puzzlestücke in allen Einrichtungen, auch natürlich bei den Konzerten, auch bei den Chören, die wir in Aachen gerne im Rahmen einer Chorbiennale schon 2020 hatten auftreten lassen. Das musste aber abgesagt werden, weil gerade das Singen und die damit verbundene Luftein- und Ausatmung ja unter Corona-Bedingungen unmöglich war. Wir haben 2020 hatten wir das Schrittmacher-Tanzfestival. Wir haben eine Kompanie auftreten lassen und in der Premiere brach jemand zusammen, der, wie sich nachher auch herausstellte, Corona hatte. Nach dieser Premiere mussten alle weiteren Kompanien abgesagt werden und die Kompanie, die danach kommen sollte, die kam aus Israel, aber die konnten nicht ausreisen, weil sie dann nicht mehr hätten zurückreisen können. Also viele, viele große, einschneidende Ereignisse in der Kunst und Kultur. Und das war natürlich vor allen Dingen für die Künstlerinnen und Künstler vor Ort, die mit uns zusammen oftmals Projekte durchführen oder Unterstützung von der Stadt bekommen, schwierig. Aber auch da haben wir, glaube ich, im Schulterschluss zwischen Politik und Kulturverwaltung und der freien Szene relativ rasch, sagen wir mal, Hilfen angeboten. Also zum einen haben wir die schon zugesagten Zuschüsse ausbezahlt, auch wenn die Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Wir haben dann mit allen gesprochen, ob sie verlegt werden können. Wir haben das auf die Corona-Problematik zurückgeführt. Zum Zweiten haben wir relativ schnell auf Wunsch und auch auf Anregung der Politik in Zusammenarbeit mit der Verwaltung einen sogenannten Rettungsschirm für die Kultur aufgespannt, der da hieß, ihr könnt kostenlos die städtischen Räume benutzen. Ihr müsst keine Miete zahlen, wenn ihr im Ludwig-Forum auftretet oder im Eurogress auftretet. Wenn ihr dort einen Auftritt habt, dann stellen wir alles zur Verfügung. Ihr müsst nichts zahlen, ihr könnt die Einnahmen behalten, um euch zu unterstützen, sodass erstens ein Kunst- und Kulturleben weiterhin stattfindet, zweitens die Künstlerinnen und Künstler Einnahmen haben und drittens keine Strukturen zerstört werden, wenn Überbrückungsgelder oder Solo-freischaffenden Hilfen nicht gezahlt werden oder nicht rechtzeitig ausgezahlt wurden. So haben wir es aus meiner Sicht geschafft, im Zusammenspiel mit all den Hilfen von Bund und Land und Bundeskulturstiftung einerseits Veranstaltungen auf den Weg zu bringen, zum anderen den Künstlern, Künstlerinnen Möglichkeiten zum Auftritt und zum Verdienen zu geben. Aber lassen Sie mich das hinzufügen. Das eine ist immer das Pekuniäre, also die Finanzen, die man braucht, um zu leben. Das andere ist für den Künstler der Kontakt zum Publikum. Also Musiker, Sänger, Kabarettisten, Schauspieler, die monatelang nicht vor einem Publikum auftreten konnten, die sind ja sozusagen ihres Lebensinhalts beraubt. Und wenn dann Geld fließt, dann können sie wenigstens die Margarine kaufen und auch noch das Brot und auch noch irgendwas drauf. Aber sie leben oftmals von der Anerkennung, dem Applaus, von der Möglichkeit, sich selbst mit ihrer Berufung zu präsentieren. Und das war psychologisch, psychisch für viele eine große Herausforderung. Ist es auch noch immer. In Aachen haben wir versucht, Transparenz herzustellen über die Möglichkeiten, was geht und was geht nicht. Ich habe da persönlich in der Regel positive Rückmeldungen dazu bekommen, dass Klarheit herrschte. Unklarheit ist immer schlecht. Dass es die ein oder andere Enttäuschung gab, will ich auch nicht verschweigen, dass wir kurzfristig dann doch etwas nicht durchführen konnten. Ich habe da so 2, 3 Projekte im Kopf, wo Künstler auch mit Feuereifer und Herzblut Vorschläge gemacht haben, die aber die Kulturverwaltung, und ich bin ja quasi Kulturverwaltung, ein trockener Begriff, aber unsere Verwaltung dient dem Ziel, etwas zu ermöglichen. Aber wir konnten es nicht ermöglichen, weil dem die Vorschriften des Gesundheitsamtes, des Ordnungsamtes widersprachen. Und dann gab es da auch Artikulationen des Schmerzes, um es einmal so zu sagen. Und dann sind wir auch, aber das müssen wir auch aushalten, wenn wir dann gegebenenfalls als Verhinderer bezeichnet wurden. Das waren aber Einzelfälle. Denn wir konnten argumentativ immer dann wieder darauf hinweisen, dass die Verhältnisse jetzt gerade so nicht sind. Mit anderen Worten, ich habe den Eindruck, dass die aufgeklärten Künstlerinnen und Künstler genau wussten, was kann man machen, was kann man nicht machen. Sie haben sich mit uns ausgetauscht. Wir haben dann allerdings, das war dann schon ein Highlight und etwas Besonderes im vergangenen Jahr, ein ganz großes Sommerkulturfestival mit der freien Szene in Aachen umgesetzt. Und das war wirklich innovativ und besonders, weil wir über 120 Veranstaltungen durchgeführt haben, von Ende Juli bis Anfang September, nur mit der sogenannten freien Szene in der Stadt. Das war ein Kraftakt, das war allerdings auch ein Wunsch der Politik und unserer Oberbürgermeisterin Sibylle Käupen, die selbst aus der Kultur kommt und die diese Anregung auch gegeben hat, versucht es. Es war ein großer Kraftakt, der aus meiner Sicht sehr geglückt ist, wo man jetzt nachbessert und wo wir in diesem Jahr 2022 dran anknüpfen möchten. Also digital, das sage ich jetzt als jemand im fortgeschrittenen Alter 60 plus, ist aus meiner Sicht kein Allheilmittel, sondern ist höchstens ein Trostpflaster. Am Anfang war digital das Zauberwort und alle rannten vor eine Kamera und hielten die Handys in die Luft und posteten auf Teufel komm raus und schnell konnte man ja feststellen, was hat Qualität und was ist Flickwerk, Stückwerk und was ist ermüdend. Also die Digitalisierung an der Musikschule war wichtig, um den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern aufrechtzuerhalten, um keine Bildungsabbrüche beim Instrument zu erleben, aber um auch eine gerade für Kinder und Jugendliche besondere Herausforderung abzufedern. Also die Selbsterfahrung im kreativen Bereich, dieser sogenannte Wow-Effekt, ist wichtig für Kinder und Jugendliche. Und wenn diese Selbsterfahrung am Instrument, im Theater, beim Schreiben, beim Malen auf einmal in einer wichtigen Bildungsphase für 2 Jahre abgeschnitten wird, dann ist damit eine Tür geschlossen worden, die sich vielleicht nicht mehr öffnet, weil man nach 2 Jahren andere Interessen hat und weil es zu schwierig ist, auf der Klaviatur des großen Akkordeons von Hohner nochmal anzufangen. Insofern war diese Digitalisierung, und Digitalisierung müsste man ja jetzt auch ausdifferenzieren, wichtig. Hier also Der Kollege Gassenmeier, Leiter der Musikschule, der fing gerade im April 2020 an und fiel mit der Musikschule in diese Corona-Zeit und hat den Hebel umgelegt, dank des Engagements der Fachbereichsleiterinnen und Leiter, des Engagements der Eltern, aber auch wieder der finanziellen Unterstützung durch die Politik abgefedert und hat den Unterricht auf Digitales umgestellt, damit keine Bildungsabbrüche entstehen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist, dank des Engagements meiner Stellvertreterin Irit Tirtay, wurde ein Studio eingerichtet, in dem die freie Szene unter professionellen Bedingungen sich selbst digital vermitteln konnte. Das heißt, es brauchte nicht jeder jetzt die teure Nikon oder Canon anzuschaffen, um sich zu filmen und zu machen und ein Studio einzurichten, sondern die Stadt hat ein Studio eingerichtet, hat es auch in die Hände der freien Szene gegeben, die dort diskutieren, filmen, Trailer herstellen können, sodass das an einer Stelle möglich ist und nicht jeder sowas anzuschaffen braucht. Das sind aber im Grunde, sagen wir mal, kulinarisch gesprochen, ist das der Gruß aus der Küche, der auf irgendetwas vordeutet, was da kommt. Ob das dann ein Wiener Schnitzel oder ob es ein vegetarisches Gericht ist. Aber dieser Gruß aus der Küche, der soll im Grunde Appetit machen, unter professionellen Bedingungen allerdings. Das haben wir umgesetzt. Das Theater ist auch sehr professionell rangegangen. Die haben, glaube ich, auch ganz gute Zahlen. Der Kollege Schmitz-Aufterbeck hat das auch sehr schnell aufgegriffen. Aber unter dem Gesichtspunkt der Urteilskraft im ästhetischen Bereich bleibe ich bei meiner Auffassung, dass eine vermittelte Kunst so etwas ist wie Champions zweiter Wahl. Die erste Wahl ist immer noch das auratische Erleben. Das Originalgemälde, egal von wem, ob von Andy Warhol oder von Jasper Johns oder von Gerhard Richter, ist etwas anderes als ein abgefilmtes Gemälde. Ein Theaterstück lebt von der Interaktion auch zwischen Publikum und Schauspielern. Der Kamerablick auf ein Theaterstück ist schon eine eigene Perspektive, ist auch schon eine eigene Urteilskraft. Als Schauspieler im ersten Rang, im Parkett oder im zweiten Rang, ist es meine Entscheidung, wo ich den Blick hinwerfe. Bei einer Lesung erlebe ich einen Menschen hautnah, kann danach auch mit ihm sprechen. Das ist theoretisch auch möglich in einer Zoom-Konferenz, aber es ist dann schon wie das Brötchen des Vortages. Es ist alles nicht knackig frisch und so ist es natürlich auch bei der Musik und auch beim Tanz oder auch bei einem Zirkus. Sie müssen im Grunde genommen riechen, wenn die Pferde, so der Pferde, wenn der Zirkus überhaupt noch Pferde hat, wenn die dann auch mal ihr Geschäft in der Manege machen und sie sehen die Sägespäne und sie riechen den Schweiß der Athleten, das ist was anderes als Zirkus Krone im Fernsehen. Also, Digitalisierung ist eigentlich der Rollator der Kunst und Kultur. Ich habe da meine eigenen Theorien und das ist, glaube ich, komplex, wie das Leben nun mal komplex ist. Ich gehe davon aus, dass die Generation des Schatz im Silbersees, also das sind die mit den grauen Haaren, dass die wiederum zurückkommen zur direkten Begegnung, weil sie damit groß geworden sind. Die Menschen in meiner Alterskohorte, vielleicht auch noch ab 35 plus, schätzen das Zusammenerleben wie bei einem Konzert der Höhner oder wie bei einer Karnevalsveranstaltung. Und ich glaube, dass sie gerne das unmittelbar erleben und nicht mittelbar. Was die junge Generation betrifft, und da spreche ich als Vater eines 18-Jährigen, habe ich da so gewisse Zweifel. Denn, und da zitiere ich den französischen Philosophen Michel Serres, da gehe ich aber auch auf den koreanischen Philosophen Byung-Chul Han ein, der zuletzt in seinem Buch Undinge über die Generation mit dem Handy spricht und schreibt, ich habe da meine Befürchtungen, sagen wir mal so, vielleicht bin ich kulturpessimistisch im Alter geworden, aber wenn nicht von den Kindesbeinen an eine Offenheit, ein Interesse, eine Neugierde erzeugt werden kann für Kunst und Kultur, für das unmittelbare Erleben der Aachener Stockpuppenbühne, des Öscher Schenkchens. Ab der Pubertät sind sie verloren. Das sage ich mal ein bisschen salopp. Das heißt, die Vermittlung heute, die Kunst- und Kulturvermittlung, ist aus meiner Sicht noch mehr gefordert. Warum? Die Schule wird immer länger, die OGS wird immer anspruchsvoller, die 24 Stunden für die Kinder werden immer vollgepackter. Und danach hängen die vor der PS4, PS5, vielleicht gibt es auch schon eine PS6, ich weiß es nicht. Also wenn früh ein Kind sich als selbst kreativ erfährt, indem es tanzt, singt, Musik macht, malt, bastelt, liest, Geschichten schreibt, dann ist da, glaube ich, wie soll ich sagen, dann bleibt der Köder ein lebenslang im Kopf. Wenn aber dafür die Synapsen nicht geöffnet werden, das Handy ist immer da, immer. Das wird immer jetzt da sein. Und dann erleben sie etwas, das konnten sie schon bei Wim Wenders in seinem großen Werk Bis ans Ende der Welt sehen, dass da eine Abhängigkeit ist, eine Suchtverhalten mit Blick auf den Bildschirm. Und das führt zu einer gewissen Passivität. Ich will nicht sagen, dass Computerspiele passiv machen. Es gibt auch da Untersuchungen, die zeigen, dass es durchaus, da kann man auch was lernen, da kann man auch bestimmte Kreativität freimachen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will das nicht in Bausch und Bogen verdammen. Aber das auratische, ich sage nochmal, auratische Erleben eines Konzerts, einer Interpretation eines großen Werkes, ob von Rock, Klassik, Pop, Rap, das Davorstehen vor einem Kunstwerk, ob von Picasso oder Dali oder Miro oder wem auch immer, das Versinken in einem Buch an einem langen Sommerwochenende oder in den Ferien, das Eintauchen in eine eigene Welt, ob das Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ist, ob es der Fänger im Roggen ist oder ob es der Besuch der alten Dame ist oder ob es Chick ist. Das hoffe ich, dass das noch möglich ist und dadurch auch die Fähigkeit zum selber Denken, sich selber spiegeln, weiterhin aufrechterhalten wird. Also, die Frage war eine einfache: Digitalisierung und Zukunft. Digitalisierung ist ein gewisses Zauberwort. Die Beliebtheit eines Wortes hängt manchmal mit seiner Beliebigkeit zusammen. Jeder versteht was anderes drunter. Bei Kunst und Kultur setze ich aber immer noch drauf: Bitte versucht, die Unmittelbarkeit aufrechtzuerhalten und nicht die Mittelbarkeit. Also erstens waren die 2 Jahre nicht ohne Kultur. Die waren nicht ohne Kultur. Wir haben immer wieder Phasen gehabt, in denen es Kultur gab. Aber es war nicht so, als ob dann die Busse direkt zu den Veranstaltungen gefahren sind. Das heißt, es war auch eine Zögerlichkeit da. Warum das Zögern? Vielleicht haben auch einige, das wäre jetzt gesellschaftlich durchaus positiv, den Wert der Entschleunigung erlebt. Als Kulturveranstalter, als Kulturmanager, als Kulturbetriebsleiter bin ich ja auch irgendwie dann so ein Kulturjunkie, der freitags schon nicht mehr weiß, was er am Montag kulturell erlebt hat. Das ist ja dann ein Konsum. Man kann auch in einen Kulturkonsum hineinrauschen und dann ist das nur noch so ein Name-Dropping und man verliert die Herausforderung des Nachdenkens über das, was man gesehen hat. Und dann geht es nur noch darum, mit Pierre Bourdieu die feinen Unterschiede zu markieren. Ja, waren Sie auch da? Ja, ich war auch da. Haben Sie das auch? Ja, ich war da auch. Und dann geht es nur darum, wer war da? Waren Sie dabei? Das ist aber nicht das Ziel von Kunst und Kultur, dabei zu sein, sondern andere Sehweisen, Hörweisen, Riechweisen, Schmeckweisen zu ermöglichen. Was ich damit sagen möchte, ist, es ist nicht so, dass uns immer dann, wenn wir wieder Kultur angeboten haben, die Bude eingerannt worden ist. Vielleicht haben viele Menschen den Wert des eigenen Kochens nochmal kennengelernt, des Zusammensitzens ohne Termindruck am Abend. So. Aber das hängt dann von vielen Faktoren ab, von ihrem sozialen Status, von ihrer Fähigkeit, sich mit sich alleine zu sein, mit den Kindern zu sprechen, in der Familie zu sprechen, Freunde zu besuchen, wenn es ging. Ging ja auch nicht immer. So. Aber dass sozusagen wir jetzt, dass der Untergang des Abendlandes drohte, wie das einige immer so angekündigt haben, ohne die Argumente mal so richtig zu liefern, das habe ich persönlich nicht so erfahren. Das bedeutet für mich, wir müssen aus meiner Sicht die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Kultur durchaus argumentativ unterfüttern. Nicht nur immer sagen, ohne Kultur ist alles nicht. Das sind so Redewendungen. Das Aufkommen der Redewendungen, Kultur ist die Sahne auf dem Kaffee und so weiter, das sind alles schöne, hehre Worte und Phrasen. Aber erst in der intensiven Auseinandersetzung damit merkt man auf einmal, im Gespräch nach der Theaterpremiere, im Gespräch nach einem Film wie Three Billboards Outside Missouri, Ebbing, Missouri, da öffnet sich auf einmal im Kopf etwas. Und das gilt es zu vermitteln. Also nur das Dabeisein alleine, das ist nicht etwas, was dann dazu führt, dass die Menschen immer hinter uns herrennen. Also die jungen Leute, die haben dann andere Formen des Dabeiseins. Dann gehen die in ihre Clubs, in ihre Diskotheken, was auch eine Form von Kultur ist. Kultur ist der Oberbegriff. Aber wir mit unseren traditionellen Einrichtungen dürfen uns da nicht grämen. Also wir müssen schon in der Vermittlung, in der Ansprache, in der Argumentation, in der Darstellung, da müssen wir uns anstrengen. Also von alleine würde ich sagen, haben wir es schwer, wenn wir immer nur denken, wir fahren so weiter wie vor der Pandemie. Nein, vielleicht müssen wir sogar salopp gesagt Ballast abwerfen in der Sprache der Ballonfahrer. Vielleicht haben wir manchmal zu viel angeboten